Was wird bloß nach dem 6. September? Sollte die AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt die Mehrheit der Sitze erringen? Bei nicht wenigen ist jetzt schon anschwellende Schnappatmung zu spüren. Was tun, um die Regierungsübernahme durch die AfD zu verhindern? Dabei mutet manches wie ein Lotteriespiel an. Zum Beispiel wird voraussichtlich wahlentscheidend sein, wer von den kleineren Parteien über die 5%-Hürde kommt. Da können wenige Wählerstimmen über Wohl oder Wehe entscheiden. AfD-Umfrage hoch im Osten, Nervosität in Berlin. Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Sabine Falk-Wartz ist bei uns vom MDR. Sie sind Reporterin und Politikredakteurin in Sachsen-Anhalt. Nadine Lindner ist Korrespondentin im Hauptstadtstudio des Deutschlandradios. Und ihr Schwerpunkt in der Berichterstattung sind AfD und Ostdeutschland. Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler, Professor für das politische System der Bundesrepublik Deutschland und tätig am Wissenschaftszentrum hier in Berlin. Sie waren mal nicht wenige Jahre Mitglied in der Grundwertekommission der SPD. Der Politikwissenschaftler Werner Patzelt ist bei uns, emeritierter Professor der Technischen Universität Dresden. Sie sind CDU-Mitglied. Sie waren auch mal Mitglied in der Werteunion, aber aus der sind Sie inzwischen ausgestiegen. Frau Falk-Bartz, der Bundeskanzler war heute zu Besuch beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum. Das ist auch für einen wirtschaftsfreundlichen Bundeskanzler kein Selbstläufer mehr. Wenn Sie jetzt auf das Bundesland Sachsen-Anhalt, auf Ihr Gerichtsgebiet blicken, was erklärt die Stärke der AfD dort am besten? Die schwierige wirtschaftliche Lage im Land oder die Unzufriedenheit mit Berlin?
Wir wissen mittlerweile auch aus diversen Studien, dass die Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Lage allein nicht die Erklärung darstellt, warum die AfD in Sachsen-Anhalt und auch in anderen ostdeutschen Bundesländern so stark ist. Und statt dass der Kanzler eben heute auf diesem Wirtschaftstreffen war, war die Linke in Leuna und hat dort vor Ort nach dem Rechten geschaut und eine Studie vorgestellt, wie dort zum Beispiel Dow übernommen werden könnte.
Ein amerikanischer Chemiekonzern,
der sich bislang standhaft weigert zu verkaufen und einfach ersatzlos schließen möchte. Also großes Spannungsgefälle und es gibt keine einfachen Antworten.
Herr Schröder, die schwarz-rote Bundesregierung, die ist ja mit dem Versprechen angetreten, Deutschland wirtschaftlich wieder nach vorne zu bringen. Nach einem Jahr weiterhin Stagnation in der Wirtschaft. Die Beliebtheitswerte der Koalition sind, vorsichtig ausgedrückt, ziemlich miserabel. Wie eng hängen denn politische Enttäuschung und das Umfragehoch der AfD zusammen?
Naja, es ist ein gewisser Einflussfaktor, weil hier ein Erwartungsmanagement betrieben worden ist, das gewissermaßen davon ausging, wenn wir an der Regierung sind, wenn wir die Schalthebel der Macht haben, dann wird es gleichsam unmittelbar eine ökonomische Beflügelung geben und mit der ökonomischen Beflügelung eine Stimmungsveränderung. Das ist nicht eingetreten. Mit dem Nicht-Eintreten ist aber eingetreten eine sich zunehmend stärker dynamisierende Verzweiflung, Ratlosigkeit. Und mit der Ratlosigkeit auch eine Strategielosigkeit. Und diese Strategielosigkeit, die wirkt sich schon sehr beunruhigend auf das Land insgesamt aus und ist natürlich Futter für alle, die populistisch radikale Positionen vertreten, weil sie sich von oben nicht gehört, nicht gesehen und strategisch nicht beantwortet fühlen.
Herr Patzel, noch im Juni soll ja bei Gesundheit, Rente, Steuern zentrale Reformentscheidungen fallen, die auch schon lange angekündigt sind von Schwarz-Rot. Wie entscheidend sind denn jetzt die kommenden Wochen für die Stimmung im Land, aber eben auch für den Ausgang der Wahlen im Herbst?
Die kommenden Wochen sind sehr entscheidend. Sollte das Wunder geschehen, dass diese Regierung die notwendigen Reformen beschließt und das Parlament sich nicht querlegt und Minderheiten, die man braucht, im Parlament auch nicht, dann ist es ein völlig anderes politisches Klima, als es dann entsteht, wenn der Bundestag in die Sommerpause geht und man hat den Eindruck, obwohl wir in Deutschland auf vielen Gebieten in einer Krisenlage sind, tut sich nichts, weil die Regierenden keine Mehrheiten für eine gemeinsame Politik finden. Und das zahlt natürlich nicht auf das Konto von Union und SPD ein.
Frau Lindner, die Migrationspolitik, die galt ja lange als Treiber für die guten Umfragen und auch Wahlergebnisse der AfD. Nun hat ja Schwarz-Rot genau da angesetzt, einen härteren Kurs eingeschlagen. Die EU hat in dieser Woche sogar mal noch erheblich diesen Kurs verschärft. Trotzdem legt die AfD weiter zu. Worauf müssen sich oder muss sich die Bundesregierung jetzt konzentrieren, wenn sie diesen Trend vor den Landtagswahlen im Osten noch umkehren will?
Also ich habe das Gefühl, dass es so zwei Ansätze gibt, in der Bundesregierung die Migrationspolitik anzugehen. Man hat das Modell Alexander Dobrindt, Innenminister der CSU, der relativ konzentriert, auch ich würde sagen relativ unpopulistisch, aber auch Veränderungen in der Migrations-, in der Flüchtlingspolitik herbeigeführt hat. Und dann gibt es das Modell Friedrich Merz, der zwar durchaus Punkte hat, die er anspricht, aber in einer Form, die es schwierig machen, dann in einen sachlichen Diskurs einzutreten. Also Stichwort Stadtbild ist natürlich sowas. Und ich hoffe, dass die Bundesregierung jetzt auf diesem Kurs, also das Modell Dobrindt, weiterverfolgt, einen klaren Kurs hat, auch erklärt, wo die Maßnahmen sind, wo sie steht. Und ich würde grundsätzlich sagen, dass das ist, was gerade die Union tun muss, den eigenen Standpunkt, die eigene Position nachvollziehbar zu erklären. Das heißt, eine restriktive Migrationspolitik plus die Betonung des konservativen Wertefundaments. Ehrlicherweise ist das was die Union schon seit 10 Jahren hätte tun müssen. Aber ich glaube, jetzt ist es dringender denn je.
Jetzt haben wir uns ja einige schon zusammengesammelt. Das ist natürlich auch Ursachenforschung. Warum zieht die AfD davon? Wenn man mal auf die vergangenen Monate blickt, da gab es Debatten über Bürgergeld, über Rente, Pflege. Das war oft verbunden mit Spar- und Verzichtsdiskussionen, also eher negativ konnotiert, als zu sagen, welche Möglichkeiten denn mit einer Reform auch verbunden sind und die Menschen für diese Reform zu gewinnen. Wird dieser Reformzwang jetzt der Bundesregierung zum Verhängnis?
Sieht so aus, dass das so ist, weil man muss ja sehen, das besondere Merkmal dieser Koalition ist ja, dass sie alle strittigen Fragen in die Kommissionen ausgelagert hat. Wir haben 15 Kommissionen, sodass für die Bevölkerung gar nicht so richtig nachvollziehbar ist, wer ringt eigentlich innerhalb der Koalition mit welchen Positionen und ist in der Lage, das am Ende auch durchzusetzen. Und es bildet sich immer mehr heraus, dass die Villa Borsig ein Schlüsselereignis in der Geschichte dieser Koalition ist. Und diese Villa Borsig sah so aus, dass 2 Tage vor dem Zusammentreffen Söder, Merz und Klingbeil ein komplettes Paket hatten, was zu tun ist. Und dieses Paket ist gestoppt worden von Söder. Das heißt, wir haben hier wieder eine Dreierkonstellation wie in der Ampelregierung. Und an die Stelle von Lindner ist Söder getreten. Und es gibt eine Ratlosigkeit, wie man das jetzt mit diesem kleineren Partner so hinbekommen kann, dass eine Reformfähigkeit gegeben ist. Jetzt schauen alle auf die nächsten Wochen. Aber ich erwarte keine Wunder. Ich erwarte keinen Durchbruch, keinen Befreiungsschlag, aber es wird Ergebnisse geben. Und diese Ergebnisse werden auch eine gewisse Beruhigung in den Prozess bringen. Aber sie werden vom Ergebnis her betrachtet nicht die Leistungsfähigkeit dieser Koalition in einem ganz anderen Lichte erscheinen lassen. Dafür ist die Vorgeschichte zu schwierig und dafür ist auch das Vorzeigbare nicht so brillant und durchbrechend, dass man den Eindruck hat, jetzt ist so ein neuer Perspektivwechsel eingeläutet.
Naja, dafür werden ja auch die Ergebnisse, die dann Bürgerinnen und Bürger spüren von diesen Reformen, ja nicht so sein, dass deren Leben besser wird, sondern wenn es gut läuft, geht es ja darum, Beitragssätze stabil zu halten, wie in der Rente oder in der gesetzlichen Krankenversicherung oder auch in der Pflegeversicherung. Und im Moment ist es ja natürlich so, dass diese Regierung auch wiederum mit einem Versagen von 10 bis 15 Jahren Reformstau zu tun hat. Die demografische Entwicklung war ja den Regierungen vorher auch klar. Aber es wurde nicht in entsprechender Form gehandelt. Und das ist jetzt halt natürlich was, wo die schwarz-rote Regierung jetzt einfach schlicht und ergreifend nicht mehr drum rumkommt. Ehrlicherweise halte ich das Timing gerade mit der Rentenkommission, die Ende Juni, also das heißt mit kurz vor Eintreten der parlamentarischen Sommerpause im Bundestag und kurz vor der heißen Phase des Wahlkampfs in Sachsen-Anhalt dann die Ergebnisse vorlegen wird, für wirklich es kann ein großes Problem werden, weil man halt auch nicht vergessen darf, dass die Diskussion über die gesetzliche Rentenversicherung gerade für Bürgerinnen und Bürger in Ostdeutschland noch mal eine andere Relevanz hat. 3/4 der Menschen dort, ich habe gehört in Sachsen-Anhalt sogar 80%, verlassen sich auf die gesetzliche Rente. Da geht es nicht um Betriebsrenten, auch die eigene Kapitaldeckung ist aus nachvollziehbaren Gründen einfach nicht so stark. Und das heißt, dass Diskussionen dort noch mal mit einem ganz anderen auch mit einer ganz anderen persönlichen Betroffenheit geführt werden. Und mein Eindruck ist, dass das gerade in der CDU, ich habe auch mir Friedrich Merz heute vor dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum angehört, ich habe auch das Gefühl, dass das so bestimmte Dinge sind, die bei ihm noch nicht so ganz angekommen sind, dass die Dinge in Ostdeutschland teilweise anders liegen. Und ich habe auch das Gefühl, dass er keine wirkliche Sprache finde, die das in irgendeiner Form der Empathie auch adressiert.
Er hätte ja jetzt auch 12 Monate Zeit gehabt, da früher, Frau Falk-Barz. Trotz dieser ganzen Zwänge, die wir jetzt schon aufgeführt haben, erscheint ja diese Koalition wie ein Heim für Schwererziehbare, die nicht zur positiven Kommunikation fähig sind. Damit meine ich, dass man intern wie nach außen hin eben versucht, an einem Strang zu ziehen.
Also ich würde gerne das nochmal aufgreifen, was Frau Lindner gerade gesagt hat, mit Blick auf die Rentendiskussion. Es ist ja letzten Endes so, selbst wenn Ministerpräsident Schulze sich im Bundesrat hinstellt und genau das auch nochmal adressiert an die Regierung, an die Bundesregierung, kommt das offensichtlich in dieser Form nicht an. Und das Fatale ist, wenn die Sommerpause jetzt erreicht ist, ist quasi aus dem politischen Berlin außer Geraune und Gemunkel nichts Wirkliches mehr zu erwarten an Entscheidungen. Und im Grunde genommen sind die drei Landesregierungen, die jetzt vor den nächsten Landtagswahlen stehen, mehr oder weniger sich selbst überlassen. Und sie versuchen natürlich zu kämpfen. Also wir können das in Sachsen-Anhalt ganz gut sehen. Der Ministerpräsident Sven Schulze ist ja nun erst wenige Monate im Amt und versucht auf sehr, sehr vielen Kanälen, sowohl medial als auch politisch, eben unterwegs zu sein. Morgens auf dem Weg nach Brüssel und wird eben dort versuchen, auch das eine oder andere Sachen in Sachen Wirtschaft wahrscheinlich auch noch mal versuchen rumzureißen. Denn wir reden in Gesamtdeutschland von 120.000 abgebauten Industriearbeitsplätzen im vergangenen Jahr. Das ist natürlich im Osten nicht ganz so viel. Aber im Osten ist ein wegfallender Industriearbeitsplatz viel schlimmer, um mal das so salopp zu umschreiben, als das vielleicht in Friedrichshafen zum Beispiel der Fall ist, weil es eben in der Peripherie noch viel, viel mehr Unternehmen gibt, die diese Arbeitskräfte auffangen können.
Sie haben ja gerade Medien angesprochen, Social Media Kanäle. Jetzt war der Vorgänger von Sven Schulze, Rainer Hasselhoff, ja nicht gerade als Instagram- und YouTube-Freak bekannt. Trotzdem war er sehr viel erfolgreicher, hat auch ja die letzte Wahl noch ziemlich grandios im Endspurt gewonnen. Wo ist der Unterschied?
Naja, also ich glaube, wir haben so dynamische Prozesse laufen, dass man diese Wahlen auch gar nicht miteinander vergleichen kann. Und ganz kurzer Streifzug in Sachen Social Media oder mediale Präsenz. Also Rainer Hasselhoff war jetzt auch nicht als der begnadete freie Redner bekannt. Also da so sehr, wie ich ihn persönlich schätze. Aber da hat er sicherlich keine Punkte gemacht. Er hat einfach über die Jahre hinweg diesen Bonus aufgebaut. Und davon hat er natürlich auch bei der letzten Wahl gezehrt. Das muss man ganz einfach so sagen. In 2021 war die Stimmung auch schon nicht besonders gut. Und da hat er wirklich diesen Landesvater-Bonus gehabt. Den hat Sven Schulze nicht, kann er auch nicht haben, will er wahrscheinlich auch nicht haben. Der ist 46 Jahre alt, hat junge Kinder. Und da will er, glaube ich, eben auch gegen den jungen und dynamisch wirkenden AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund natürlich nicht als väterliche Person auftreten, sondern als Macher, der dynamisch daherkommt.
Machen wir einen kleinen Ausflug in die Abteilung Fingerspitzengefühl. Fangen wir bei der Union an. Die haben vor einigen Wochen das Thema Lifestyle-Teilzeit vom Zaun gebrochen. Gibt ja viele Menschen, die würden gerne mehr arbeiten. Es gibt auch manche, denen es kommt die Teilzeit gerade zu Pass. Es wurde ja in dem Zusammenhang auch dann immer wieder kolportiert, die Deutschen würden zu wenig arbeiten. Das hat so ein bisschen polarisiert und fällt natürlich auch auf die Union und Friedrich Merz zurück. Ist das eine notwendige Ehrlichkeit gegenüber den Problemen des Landes, dass das Arbeitsvolumen zu gering ist, oder entfremdet das eigentlich die Wähler, die man eigentlich zurückgewinnen will?
Ehrlich sein kann man auch auf verschiedene Weise. Auf eine unhöfliche, provozierende Weise, du stinkst aus dem Mund, oder man kann auf eine höfliche Weise sagen, dass vielleicht dies und jenes angemessen wäre. Und natürlich haben wir ein Problem mit der Leistung, die wir als Gesamtwirtschaft erbringen. Wir haben international einen nennenswerten Teil unserer Wettbewerbsfähigkeit verloren. Wir beklagen Bildungsprobleme von der Grundschule bis zur Universität. Man muss sich mehr anstrengen, aber das kann man eben auch auf verschiedene Weise zum Ausdruck bringen. Und das, was mich wirklich verstört, das wäre zu viel gesagt, aber verärgert, und das trifft die Sache, ist, dass offenkundig im Bundeskanzleramt niemand sitzt, der sich über ein angemessenes Wording zum Ausdrücken von Problemen solche Gedanken macht, die dann auch tragfähig sind, wenn der zu erwartende Gegenwind kommt. Es ist eine solche kommunikative Leichtfertigkeit immer wieder zu sehen, die der zu bewältigenden Problemlage einfach nicht gerecht wird.
Schön, dass Sie erwarten jetzt vielleicht eine Frage nach dem Wording von Bärbel Baas. Die stelle ich aber gar nicht, aber eine zur SPD, die sich ja bisher, oder sich immer noch für die Partei der Arbeitnehmer und der sozialen Gerechtigkeit hält. Wenn man jetzt, davon kann keine Rede mehr sein, wenn man sich das aktuelle Wählerpotenzial der SPD ansieht. Sie hat überdurchschnittlich viele Wähler an die AfD verloren, sowohl bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg als auch bei der Bundestagswahl. Warum gelingt es der SPD immer weniger zu überzeugen?
Ich denke, das hat viele Gründe. Ein Grund ist, dass diese Partei jetzt gefühlt seit über 30 Jahren an der Regierung beteiligt ist, an der Regierung permanent Kompromisse macht, damit eine große Kluft zwischen ihrer Programmatik, ihren Zielen und dem, was sie umsetzen kann, existiert. Dann die Funktionärsgruppe der SPD ist stark akademisiert. Es gibt wenige Repräsentanten aus der Arbeitnehmerschaft, die sie erreichen möchte. Die Sprache ist nicht unbedingt die, um in diesem Milieu zu reüssieren und damit deutlich zu machen, was man eigentlich will. Und dann ist es so, wenn man einmal auf einem absteigenden Ast ist, ist das auch schwer aufzuhalten. Das heißt, so wie wir bei der AfD seit langem eine Normalisierung nach oben beobachten können, gibt es auf Seiten der SPD eine Normalisierung nach unten. Und diesen Prozess aufzuhalten in so einem kurzzyklischen Betrachten ist wohl relativ schwierig, weil wenn man die Leistungselemente sich anschaut, für die die SPD steht, hat sie schon versucht, die Interessen der Arbeitnehmerschaft aufzunehmen. Mindestlohn, Stärkung der Tarifautonomie. Sie versucht in diesen Modernisierungsprozessen, die sie selbst ja auch als sehr notwendig erachtet, weil wir alle wissen, dass dieses Modell Deutschland so in große Schieflagen gekommen ist. Aber sie stellt sich einen Modernisierungsprozess mit sozialer Symmetrie vor. Das bedeutet viele Verhandlungen. Es gibt jetzt am 10. Juni im Kanzleramt ein Treffen mit den Gewerkschaften, wo man versucht, an die kooperatistische Tradition dieses Landes anzuknüpfen, um deutlich zu machen, dass die notwendigen Veränderungsprozesse im Konsens mit den verschiedenen Gruppen hergestellt werden sollten. Also es gibt Licht und Schatten, aber in der gegenwärtigen Abschluss- oder Abstiegsspirale da wirklich dynamisch herauszukommen, scheint außerordentlich schwierig zu sein. Und dann die Führungspersönlichkeiten sind sowohl in die Regierungsverantwortung komplett eingebunden wie Parteiführung. Das scheint wohl auch nicht ganz einfach zu sein, diese Doppelfunktion so wahrzunehmen, dass es selbst bei den eigenen Leuten für eine plausible Aufwärtsentwicklung reicht. Und das Interessante ist, es gibt keine Alternativen zu diesen Führungspersönlichkeiten. Und das ist eigentlich der beunruhigende Befund, weil normalerweise würde man bei dieser Entwicklung sagen, wir brauchen eine andere Führungsspitze. Aber es gibt niemanden, der diesen Job, diese Jobs haben will.
Ja, und ich glaube halt auch, dass diejenigen, also wenn man jetzt mal davon absieht, dass Lars Klingbeil und Bärbel Baas in diesen Doppelrollen als Parteiführungsspitze und Minister, gerade Bärbel Baas in dieser Doppelfunktion als Parteivorsitzende, die vor allem auch die linken Parteiflügel der SPD repräsentieren soll, aber wiederum gleichzeitig als Sozialministerin ja grundlegende Reformen durchführen soll, Stichwort auch Arbeitszeitgesetz etc., was ja natürlich an Grundlagen der SPD geht, frage ich mich, was da, oder sehe ich es als Problem an, dass dann auch so Personen wie zum Beispiel Tim Klüssendorf, der als Generalsekretär ja ein bisschen mehr Beinfreiheit hätte, auch von ihm kaum Impulse kommen, die irgendwie zukunftsgerichtet sind. Diese Idee des Korporatismus, diese Idee der konzertierten Aktion, ich habe das Gefühl, da hängt schon ein Bart dran, der ist so lang, dass er sich über Jahrzehnte durch die alte Bundesrepublik zieht.
Und Teil der Erfolgsgeschichte der alten Bundesrepublik.
Ja, das stimmt schon, aber das, ich glaube nicht, dass man sagen kann, oh, wir wiederholen jetzt eins zu eins die Geschichte, die alten Modelle und hoffen drauf, dass es gut geht. Und das, was ja im Moment viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt. Also das heißt, hohe Sozialabgaben, hohe Energiekosten und natürlich auch die Frage, was macht eigentlich künstliche Intelligenz mit meinem Arbeitsplatz und wo braucht es eine Regulatorik, wo braucht es auch einen Umgang damit? Also Zukunftsfragen, da sehe ich von der SPD im Moment einfach wahnsinnig wenig.
Ist die Doppelspitze keine gute Idee gewesen?
Ich habe das von vornherein eigentlich für keine gute Idee gehalten. Auf der anderen Seite, wenn man sich fragt, was ist die Alternative, hätte man da eine Dualität aus einer Ministerriege und einer Parteiriege, die dann am Ende vielstimmig agiert. Ich sehe auch nicht, dass das das große Los gewesen wäre. Ich halte aber im Moment die Performance von Bärbel Baas auch nicht als, wie soll ich sagen, wirklich, ich halte das Moment für nicht wirklich gelungen.
Und es holt ja auch nicht diejenigen ab, die sie eigentlich abholen möchte. Ganz im Gegenteil, man hat eigentlich das Gefühl, dass man quasi die Ampel 2.0 hat und man schlicht und ergreifend auch wieder diesen Dissonanzen ausgesetzt ist und der Wähler. In unserem Fall, wenn ich also auf Sachsen-Anhalt schaue, die Wähler in Sachsen-Anhalt wissen eigentlich im Grunde genommen, wenn man sie befragt, eigentlich gar nicht so genau, wofür stehen die denn jetzt. Ihre Themen werden an vielen Rändern absorbiert, die der SPD. Und ich wage auch die These, dass es diese alte Arbeiterschaft von vor, weiß ich nicht, 30 Jahren, die gibt es auch schlicht und ergreifend nicht mehr. Weil wenn wir heute von qualifizierten Arbeitern bei VW oder in den Leunawerken schauen, das sind ja hochqualifizierte Menschen. Also der Malocher von früher, wie man sich das so vorstellt, im Ruhrpott, der ist in diesem, der sieht sich selber auch gar nicht so. Und wenn wir auf die Gewerkschaften kommen, das finde ich ganz interessant, dass Sie das auch nochmal ansprechen. Also wir haben ja da auch gerade ein sehr zweischneidiges Schwert. Die öffentliche Hand ächzt unter den ganzen Verpflichtungen und die öffentliche Hand betreibt zum Beispiel auch Krankenhäuser. Wenn ich sehe, bei uns im Harzkreis in Sachsen-Anhalt will Verdi wieder 10% mehr Gehalt haben. Das führt dieses kommunale Klinikum, das an drei Standorten im Harz praktiziert, an den Rand der Existenz. Das muss man halt auch sagen. Und das ist so ein Spannungsfeld. Da sind im Moment die Landespolitiker nur sehr schwer in der Lage zu erklären, wie man das auflösen kann. Es fehlt da an Ideen.
Nachfragen. Wie sehr wird denn dieser Berliner Reformstau zum Beispiel in Sachsen-Anhalt wahrgenommen? Beschäftigt das die Menschen tatsächlich? Oder Sie haben jetzt gerade ein Beispiel genannt, Sie haben auch am Anfang eine Andeutung gemacht, dass die Unzufriedenheit eigentlich an ganz anderen Stellen entsteht.
Ja, also diese Unzufriedenheit ist natürlich relativ schwer greifbar. Wenn man schaut, wir hatten im Mai die Infratest-DIMAP-Umfrage, da haben wir nicht nur die Sonntagsfrage gestellt, sondern eben auch nach diversen Befindlichkeiten und wo sehen die Menschen die vordringlichsten Themen, die angefasst werden müssen. Und da ist eben erstaunlicherweise in Sachsen-Anhalt, obwohl es nur einen Migrationsanteil von ungefähr 10% gibt, steht Migration nach wie vor als Thema ganz weit oben. Erst dann kommt Bildung und an dritter Stelle kommt erst Wirtschaft. Das sind wirklich in Anbetracht der Verhältnisse erstaunliche Ergebnisse. Und wenn man die Menschen nach ihren persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen fragt, dann sind 60% mit ihrer wirtschaftlichen Situation sehr oder zufrieden. Und die Diskrepanz dann zur Unzufriedenheit mit dem, was Politik liefert, in dem speziellen Fall die Landespolitik, sind 82% der Menschen unzufrieden und haben kein Vertrauen. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt einen ganz großen Vertrauensverlust in Politik. Und das liegt sicherlich daran, dass Deutschland eben von einer Krise in die nächste geschlittert ist. Also wenn wir uns die großen globalen Krisen anschauen. Also wir hatten die Währungskrise, wir hatten die Corona-Krise, dann kam der Krieg. Also im Grunde genommen hat dieses Bedrohungsszenario für die Menschen nie ein Ende genommen. Und man darf immer eins nicht vergessen, im Osten haben die gerade auch die älteren Wähler oder mittelalten Wähler ja immer noch diese Erfahrung des Verlustes im Gepäck, den sie mit dem Umbruch von der DDR in die Bundesrepublik Deutschland erlitten haben. Und man darf auch eins nicht vergessen, dieses Trauma, so könnte man es vielleicht auch nennen bei dem einen oder anderen, das transferiert sich. Also wir sprechen in der Psychologie ja von einem Transfer von Traumata. Und das können sie, wenn sie sich mit den Menschen unterhalten. Sie unterhalten sich mit jemandem, der 30 ist, der quasi den Mauerfall eigentlich nicht erlebt hat. Der redet tatsächlich von Dingen, wo sie mit offenem Mund dastehen und sich fragen, wo kommt das denn her? Und das kommt von den Eltern, das kommt von den Großeltern, das wird zu Hause aufgenommen. Und dann kommen wir also bis dahin, dass eben auch diese Diktatur eben auch marginalisiert wird, dass das eben auch heute in den Familien fast banalisiert wird. Und das wiederum kann man dann mappen eben auf den Umgang mit der AfD.
Herr Pötzl, dann sind wir bereits bei der Wählerschaft der AfD. Was ist denn da noch Protestpotenzial? Hat man eine Zeit lang gesagt, die wollen es den Berlin mal zeigen. Oder eigentlich schon wirklich echte politische Überzeugung, also so eine Art Herausbildung einer Stammwählerschaft, weil die Umfragen ja entweder stabil sind oder durchaus nach oben gehen.
Auf die Einzelprozent wird man das nicht sagen können. Aber Pi mal Daumen kann die Formel helfen, dass wir bei der AfD inzwischen mindestens 50-50 Überzeugungswähler und Protestwähler haben. Und wahrscheinlich wird der Anteil der Überzeugungswähler immer größer. Denn wo immer Politik sich korrigiert, etwa in der Migrationspolitik, ist es eine Korrektur hin zu Positionen, welche die AfD seit langem vertreten hat. Sodass die Leute sagen, aha, jetzt sehen die anderen auch allmählich ein, dass unsere Sorgen nicht unbegründet waren. Und nachdem man der AfD hier nun wirklich über 10 Jahre lang das Feld überlassen hat, jenes Feld überlassen hat, zu besprechen, welche Sorgen, die sich die Leute machen, könnten vielleicht doch einen harten Kern haben. Weil das so ist, ist die AfD hier der ungeschlagene, nicht ungeschlagene Champion. Sie verliert ab und zu auch, etwa in Görlitz hat sie neulich den Oberbürgermeister dann doch nicht erreicht. Sie ist schlagbar, aber viele Leute sagen, nein, die etablierten Parteien haben unser Vertrauen verloren. Schlechter kann es ja eh nicht werden. Und nachdem der Wagen jetzt in den Dreck gefahren ist, trauen wir denen, die das gemacht haben, es nicht mehr zu, ihn herauszuholen. Jetzt hat die AfD ihre Chance verdient. Das ist eine sehr weit verbreitete Sichtweise. Und die gesellt sich, um das vorhin Gesagte aufzugreifen, der gesellt sich der übliche Satz hinzu, wir im Osten haben ja im Unterschied zu denen im Westen die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn ein System so allmählich in Sackgassen gerät und dann zusammenbricht. Das wollen wir nicht noch mal neu erleben und all unsere Proteste haben nicht geholfen. Jetzt müssen wir mal was anderes versuchen. Ungefähr das ist die Stimmungslage, die man vor Augen haben muss, wenn man die kommenden Wahlergebnisse in Ostdeutschland verstehen will.
Jetzt war Spaßguerilla nicht unbedingt bisher ein Markenzeichen der CDU. Hat sie jetzt mal probiert. Sie hat eine Broschüre veröffentlicht über die AfD. Das war zunächst mal gedacht als Wahlkampfhilfe und Handreichung für die Wahlkämpfer, vor allem im Straßenwahlkampf, die oft eben mit AfD-Positionen konfrontiert werden. Und kam dann schließlich noch auf die Idee, das den AfD-Bundestagsabgeordneten zuzuschicken, darin ein vorgefertigtes Parteiaustrittsschreiben, wo man nur noch unterschreiben musste. Wie sinnvoll sind solche Kampagnen?
Also ich glaube, das muss man teilen. Also ich finde diese Broschüre von der CDU, die ja mit über 30 Seiten auf vielen Quellenangaben, das finde ich sehr sinnvoll, weil die AfD ja auch immer argumentiert, bitte setzt euch doch, liebe politische Gegner, mit unseren Positionen auseinander. Und jetzt passiert natürlich genau das und es wird ziemlich genau aufgedröselt, welche Folgen das politische Handeln haben könnte, auch welche Einbettung, welche Nähe die AfD zum Beispiel zu autoritären Regimen, Stichwort Russland, Stichwort China hat, welches Menschenbild letztendlich auch dahinter steht. Ich fand es interessant, ich habe mich jetzt nochmal mit dem Bundestagswahlprogramm der AfD für 2025 beschäftigt, das Wort Menschenrechte taucht da einfach überhaupt nicht auf. Also es ist schon auch ein, wie soll ich sagen, eine Grundierung dieser Partei, die man nicht vergessen sollte. Dass man die eigenen Mitglieder in der Union adressiert mit so einer Broschüre, die sich dann argumentativ wappnen können, finde ich völlig nachvollziehbar und auch total sinnvoll. Auch hier wieder das Stichwort, hätte man auch schon vor 5 Jahren, vor 10 Jahren machen können, da mal anders drauf zu gehen. Diese Geschichte mit dem Austrittsschreiben lässt mich mit vielen Fragezeichen zurück, weil ich das Gefühl habe, da hat man dann doch irgendwo die Schraube überdreht. Das ist eine Art von Symbolik, wo ich mich frage, was will man denn eigentlich damit? Und grundsätzlich finde ich es halt wichtig, dass man in der Auseinandersetzung mit der AfD sich von diesen Emotionen nicht so weit vortragen lässt, sondern versucht, relativ klar und deutlich anhand dessen, was die Partei in ihren Programmen hat, anhand dessen, was sie zum Beispiel in Parlamenten, in Reden dann auch rhetorisch drauf hat, beziehungsweise auch das, was sie bei auf Social Media, auf Parteiveranstaltungen alles vor sich, beziehungsweise was sie dort dann auch öffentlich macht, das reicht ja völlig, um zu wissen, wo diese Partei steht. Da muss ja nichts dämonisiert werden und das mal in so eine Synopse zu bringen, natürlich. Das ist wichtig. Also
die Zahl der Fraktionslosen im Bundestag wird aber wahrscheinlich nicht zunehmen.
Gerade wenn, dann liegt es an der AfD.
Vielleicht schauen wir noch mal auf Sachsen-Anhalt und auf dieses Szenario, wenn es tatsächlich für eine Alleinregierung oder eine Regierung der AfD mit Unterstützung, könnte ja übrigens nicht nur von der CDU kommen, auch vom BSW, weiß man nicht so genau, was dann passieren wird in diesem Bundesland. Was bedeutet das eigentlich, wenn eine Partei, die das bisherige politische System doch in vielen und viele Erscheinungsformen ablehnt, plötzlich in eine Regierungsverantwortung gerät und jetzt auch noch in einem riesigen Regierungsprogramm ankündigt, dass sie alles ändern will?
Also vorweg möchte ich eins sagen. Wir diskutieren natürlich auch im Mitteldeutschen Rundfunk auch sehr oft darüber, wie gehen wir jetzt eben auch mit dieser Situation um. Wie oft redet man jetzt über die AfD? Sie hören das auch im Gespräch mit anderen Kollegen, dass darüber diskutieren auch Parteien und Verbände. Und jemand sagte letztens zu mir, wir reden diesen Wahlsieg hier noch herbei. Und das fand ich einen bemerkenswerten Satz. Den lasse ich jetzt hier einfach mal so im Raum stehen und zitiere nochmal die Zahlen, die Infratest DIMAP im Mai erhoben hatte. Da liegt die AfD bei 41%, die CDU bei 26% und völlig marginalisiert die SPD bei 7%. Und dann haben wir die Parteien, die Partei Die Linke, die relativ stabil ist bei 12%. Alle anderen liegen unter der 5%-Marke. Auch das BSW. Das BSW hat jetzt gerade seinen Wahlkampf eröffnet, interessanterweise auch in Leuna bzw. in Halle. Und hat da also eben auch versucht, mit dem Thema Wirtschaft zu punkten. Aber wir wissen eben aus Befragungen, dass das Thema Wirtschaft an sich wirklich nicht der alleinige Punkt ist. Und wenn wir eben schauen, was dieses sogenannte Regierungsprogramm, also das Wahlprogramm der AfD eben dahergibt, dann sehen wir viele Versprechungen. Wir sehen Punkte, die eigentlich überhaupt nicht auf Landesebene zu lösen sind. Aber wir haben eben dann doch Themen, wo die Hoheit beim Land liegt, zum Beispiel eben die Kultushoheit. Im letzten Landtag, in der letzten Sitzung, wurde erst das Kulturfördergesetz verabschiedet, um einfach hier ein paar Pflöcke einzurammen, um eben nicht ohne weiteres Förderungen zu streichen. Wenn wir auf das Bauhaus blicken, da hat die AfD sich ja sehr dran abgearbeitet. Also hier sind ein paar Sicherungen eingezogen worden. Noch ein paar Wochen zuvor gab es die sogenannte Parlamentsreform, um eben hier bestimmten Dingen, die zum Beispiel in Thüringen passiert sind, Einhalt von vornherein zu gebieten, also erst überhaupt nicht dazu kommen zu lassen. Aber ja, diese Szenarien, die sind da. Die Antonio Amadeo Stiftung hat erst in der vergangenen Woche so ein Szenario vorgelegt, wie das eben aussehen könnte. Käme es tatsächlich zu einer Mehrheit der Sitze für die AfD. Und Fakt ist, es wird in der Verwaltung sich etwas ändern. Es wird eben auf dem Gebiet Bildung, Kultur einiges passieren. Da ist, glaube ich, noch nicht mal so sehr dramatisch, in Anführungszeichen, das Homeschooling, das denn wieder möglich ist. Das gibt es ja in anderen Ländern in Europa auch, ohne dass dort die Menschheit völlig ungebildet durch die Gegend läuft. Aber man muss halt schauen, was sind die Ziele, die dahinter stehen. Und da gibt es etliche Personen, Gruppen, Vereine, Verbände bis hin zu den Kirchen, die auch erst in der vergangenen Woche, vorvergangenen Woche sich dazu positioniert haben.
Wenn man das jetzt, was Sie jetzt gesagt haben, Herr Schröder, wenn man sich das ansieht, können wir jetzt zwei Sprichworte hintereinander nennen. Einmal, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, also auf das Regierungsprogramm bezogen. Und es wird möglicherweise da der Teufel an die Wand gemalt. Auf was muss man sich oder sollte man sich einstellen?
Naja, was man zunächst mal ja feststellen kann, ist, dass es seitens der AfD und auch seitens der Beobachter so einen Moment der Lust am Untergang gibt. Also man sieht, dieses System funktioniert nicht mehr, man ist in einer gewissen ratlosen Position, da gibt es einen starken Player, der eine starke Aufstellung für sich beansprucht und alle wissen aber, diese Aufstellung ist nicht gedeckt durch eine kompetente Fähigkeit der Steuerung von Wirtschaft und Gesellschaft, aber trotzdem gibt es die lustvolle Beobachtung, was da passiert und Sie haben das ja so schön mit dem Begriff, man redet das herbei und diese Spirale, die müssen wir, glaube ich, durchbrechen, weil die AfD ist ein Faktor, sie ist aufs Ganze betrachtet ein kleiner Faktor, es ist nicht die Mehrheit der Gesellschaft. Sachsen-Anhalt ist in der gesamtdeutschen Landschaft 1,8% der Bevölkerung und das, was man durchbrechen muss, ist diese doppelte Funktion, die die AfD hat, einerseits als Flugzeugträger für den Zorn, der in der Gesellschaft vorhanden ist und auf der anderen Seite diese Projektionsfläche, da passiert jetzt was, da wird alles ganz neu. Da ist eine Lust am Untergang, am Dystopischen und die halte ich für sehr gefährlich, weil die ein Eigenleben in der Gesellschaft seit mehreren Jahren jetzt fristet und ich glaube, dass man zum Beispiel die Brandmauer anders organisieren muss. Die Brandmauer ist ja ein wesentliches Moment in dieser ganzen Debatte. Ich habe mich da eigentlich immer dafür eingesetzt, dass man die sehr strikt einhält und ich glaube, das kann man nicht mehr machen angesichts der Größe der AfD. Man muss die Brandmauer auf den Kern ihrer Funktion zurückführen. Und der Kern der Funktion der Brandmauer heißt, man muss eine Kraft, die dystopisch am Niedergang interessiert ist und die nicht die Kompetenz hat, verantwortlich ein Land zu führen, von der Regierung fernhalten und nicht schauen, wer jetzt mit wem wie abstimmt. Das muss man situativ entscheiden. Da kann man kein Lehrbuch für heranziehen. Das wird sich an den Personen, an den Themen entscheiden müssen. Und das bedeutet jetzt im Hinblick auf die Wahl am 6. September, es macht keinen Sinn, diese Szenarien jetzt durchzuführen. Wir wissen, was sie können. Wir wissen, welche Themen da im Gange sind. Und wir sehen auch die Gefährdungspotenziale. Aber der entscheidende Punkt wird sein, dass die Situation im August eine andere sein wird und dass es die Gegenmobilisierung gibt. Und die AfD wird die stärkste Partei, aber sie wird nicht dieses Land führen. Weil dafür wird es eine Mehrparteienkoalition, es wird vielleicht eine Minderheitenkoalition geben. Das kann alles möglich sein, aber es wird weder den Untergang des politischen Systems der Bundesrepublik geben, sondern es wird hoffentlich ein Umdenken in der demokratischen Mitte geben, die sich nämlich nicht darüber identifizieren kann, wie gut sie gegen die AfD kämpft, sondern sie muss sich darüber identifizieren, wie gut sie selbst regieren kann, wie gut sie selbst in der Lage ist, die Menschen zu erreichen mit den Themen, die den Menschen unter den Nägeln brennen. Und das ist ja hier sehr deutlich gesagt. Wenn man die Themen der AfD kopiert, verliert man, wenn man sie so macht wie die AfD. Aber man muss das Thema Migration beispielsweise spielen, aber man muss es spielen mit den eigenen Werten, mit den eigenen Instrumenten, mit den eigenen Überzeugungen. Und das hat man zu spät gemacht. Und wenn man es so macht, wie Merz das im letzten Jahr gemacht hat, dann ist das ein dramatisches Aufbauprogramm für die AfD. Das sollte nicht wieder hergestellt werden, nicht wieder passieren. Da sollte man daraus lernen. Und das zentrale Thema ist die Wirtschaft. Aber daran entscheidet sich nicht das Schicksal der AfD. Die interessiert sich nicht für Wirtschaft, die Leute auch nicht. Die interessieren sich dafür, wie eine möglichst spektakuläre Aufstellung, die mit der vorhandenen Kultur, mit den vorhandenen Institutionen bricht. Und da ist der Punkt, der hier auch genannt worden ist, nämlich der Vertrauensverlust. Der Vertrauensverlust in die Institution, in die Person ist dramatisch groß. Wenn man das Ranking heute sich anschaut der Personen, dann hat man nur 3 Personen, die in Ostdeutschland besser abschneiden als in Westdeutschland. Das ist Frau Weidel, das ist Herr Chrupalla und das ist Frau Reicheneck. Alle anderen schneiden dramatisch schlechter ab im Osten als im Westen. Das heißt, es gibt keine Identifikationspersönlichkeiten und das ist auch ein Fehler der jetzigen Regierung, dass sie in der Regierung keine starken ostdeutschen Persönlichkeiten hat. Man hat die Frau Reichel dahin genommen, das ist für die ostdeutsche Bevölkerung keine Identifikationsfigur, sondern das ist eine Abschreckungspersönlichkeit.
Ja, stimmt. Hat man sich im Landesverband der AfD, bei den Landespolitikern der AfD in Sachsen-Anhalt klargemacht, was das bedeuten würde, wenn sie tatsächlich jetzt in die Verlegenheit kämen, die absolute Mehrheit zu haben. Ausgeschlossen ist das ja nicht. Ist denen klar, auf was dann passiert?
Ich kenne die Innereien der sachsen-anhaltinischen AfD nicht. Mir will aber scheinen, dass die Vorfreude darauf, stärkste Partei zu sein und vielleicht sogar die Chance haben, die Regierung zu übernehmen, alles, was es an Sorgen, ob der Fähigkeit, das auch zu stemmen, gibt, überlagert. Ansonsten bereitet sich die AfD ja vor, indem sie händeringend nach Juristen sucht, die sie brauchen wird, händeringend Personaltableaus zusammenstellt für den Fall der Regierungsübernahme. Und das ist das Einzige, was die AfD im Moment tun kann. Das, was anschließend kommt, wird das schwerere Geschäft sein. Denn wir kennen von SPD-Parteitagen und von grünen Parteitagen, wie schnell sich der Zorn der Delegierten gegen realistisch vorgehende Regierungsmitglieder der jeweils eigenen Partei richtet. Und das alles wird harmlos gewesen sein im Vergleich zu dem, was wir, sollte die AfD regieren und halbwegs vernünftig regieren, bei AfD-Parteitagen werden erwarten können. Infolgedessen kann man zu dem Ministerpräsidentenkandidaten das sagen, was jemand zu Luther auf dem Weg zum Reichstag in Worms gesagt hat: Mönchlein, du gehst einen schweren Gang.
Jetzt ist es ja, wenn man sich mal diese Sache weiterspinnt, sollte tatsächlich Herr Siegmund Ministerpräsident werden, dann kriegt er ja noch gleich ein weiteres Amt aufgebrummt. Denn turnusgemäß geht der Vorsitz in der Ministerpräsidentenkonferenz an Sachsen-Anhalt über, ich glaube im November 1. Oktober. Sehr zur Freude der restlichen 15 Kolleginnen und Kollegen in diesem Gremium. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Also das, irgendwie muss es ja da einen Plan geben. Wie geht man dann mit ihm um?
Ich glaube nicht, dass Ulrich Siegmund am 1. Oktober schon Ministerpräsident ist. Das wäre nur wenige Wochen nach der Wahl. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schnell geht. Das wird natürlich sehr davon abhängen, wie das Wahlergebnis aussieht, ob es für eine Alleinregierung reicht oder nicht. Und da würde ich Ihnen, Herr Schröder, tatsächlich auch widersprechen. Die AfD war noch nie so nah dran an der Macht wie jetzt. Und diese Szenarien nicht durchzudenken, würde ich für total unverantwortlich
das
halten.
Das machen wir doch laufend, aber wir die haben Frage, doch gar keinen Wahlkampf.
Die Frage, doch, der Wahlkampf hat schon begonnen. Die AfD hat ihr sogenanntes Regierungsprogramm vorgestellt. Die CDU legt jetzt im Juni nach. Aber also
die Gegenmobilisierung
da ist schon,
hat noch gar nicht begonnen.
Na, da würde ich Ihnen ehrlicherweise auch widersprechen. Was ich glaube, was diese Wahl in Sachsen-Anhalt jetzt strukturell unterscheidet von den Wahlen, die wir 2024 gesehen haben in Brandenburg, in Thüringen und in Sachsen, das ist, dass das Rennen kein Duell ist und dass die Frage, wer eigentlich als Erster durchs Ziel geht, also Herr Woidke oder dann die AfD beziehungsweise Michael Kretschmer oder Herr Urban, der für die AfD in Sachsen angetreten ist, keine Frage. Das Rennen wird quasi unten stattfinden. Es wird dort spannend werden, wo es um die 5%-Hürde geht, weil dort wird sich dann ja nämlich auch entscheiden, welche Machtoption hat die AfD. Und je mehr kleine Parteien reinkommen, desto schwieriger wird es für die AfD. Sollte das BSW reinkommen, glaube ich, wird da nochmal ein ganz anderer Schwung draus, weil ich würde sagen, man kann die durchaus als unsichere Kantonisten bezeichnen, wenn es darum geht, wie man mit der AfD dann umgeht. Ansonsten habe ich so das Gefühl, dass in Berlin so eine Mischung im Moment stattfindet aus nackter Panik und einem konzentrierten Vorbereiten und doch zum Beispiel auch die Institution halbwegs festzumachen und gegen, wie soll ich sagen, Instrumentalisierung der AfD zu schützen. Da ist nicht so sehr das Stichwort MPK, also Ministerpräsidentenkonferenz, was ja auch nur ein informelles Gremium ist. Das betrifft dann eher sowas wie zum Beispiel den Bundesrat, der ja auch seine Regeln im Moment schon verändert hat, um zu verhindern, dass ein Land total blockieren kann oder ein Land dieses Gremium völlig für sich einnehmen kann.
Wenn ich den Gedanken jetzt mal aufnehme, dass die kleinen Parteien da eine wesentliche Rolle spielen werden, wir haben jetzt einen Zuwachs bekommen durch eine politische Stimmungskanone namens Wolfgang Kubicki, der ja jetzt auch im Hinblick auf diese Wahlen durch rechtspopulistische Äußerungen möglicherweise zum Rettungsanker werden könnte für die Parteien der Mitte, wenn durch einen Einzug in den Landtag eben eine AfD-Mehrheit verhindert wird. Was sagt das überhaupt über dieses politische System aus, im Land, das ja in jeder Beziehung in Bewegung ist?
Das sagt Folgendes aus. Wir haben uns lange Zeit daran gewöhnt, dass die politischen Lager durch zwei große Parteien repräsentiert werden und die FDP früher und später die Grünen den Ausschlag geben. Früher haben die Grünen den Ausschlag zugunsten der SPD gegeben. Dann lief sich die Union warm, damit auch sie mit den Grünen regieren kann. Aber nachdem alle diese Parteien sich als Parteien der Mitte oder der linken Mitte verstanden haben, ist eben rechts ein großer Freiraum geblieben, in den die AfD hineingegangen ist. Und weil den etablierten Kräften nichts anderes eingefallen ist, als zu sagen, das sind jetzt die neuen Nazis, die müssen wir ausgrenzen, blieb man völlig hilflos im Umgang. Und deswegen kommen jetzt die Hoffnungen auf Kai aus der Kiste, also Kubicki aus dem Norden. Und abgesehen von diesen taktischen Dingen muss man schon sagen, sollte es Kubicki schaffen, die FDP wieder zum Gegenstand des öffentlichen Diskurses zu machen, dann hätte er eine große Leistung für unser politisches System erbracht. Denn schlagkräftiger, klarer Liberalismus ist es, was unserem Land in erster Linie fehlt. Und eine wieder schlagkräftig gewordene FDP könnte gute Dienste leisten. Aber in der Politik sind Wunder genauso selten wie im Bereich der Kirche.
Glauben Sie denn, dass das Kubicki das schaffen kann, wenn Sie sagen, das wäre seine Leistung?
Naja, 60 zu 40 ist nicht gerade 70 zu 30. Und wenn man weiß, wo der Hammer hängt, weiß man auch, wo man ihn betätigen kann, um mit ihm auch zurückzuschlagen, was er die unterlegene Kandidatin schon angekündigt hat. Es kann gelingen, aber es gibt keinerlei Gewähr dafür.
Gut, dann machen wir an dieser Stelle erstmal eine Pause, drücken die Pausentaste. Bis zum 6. September werden wir dieses Thema noch sehr viel häufiger besprechen. Ich bedanke mich bei Sabine Falk-Bartz, bei Werner Patzelt, Nadine Lindner und bei Wolfgang Schröder. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde explodierende Pflegekosten. Was wollen wir uns leisten? Das ist ein Thema, das nahezu jeden etwas angeht. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Constanze Abratzky. Darin unter anderem gehen wir auch noch mal nach Bad Zarow, dort, wo Friedrich Merz sich vor den ostdeutschen Wirtschaftskapitänen heute geäußert haben. Wir haben es in der Sendung ganz kurz auch noch angesprochen. bleiben Sie bei uns.